Klosterflüstern, der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Drübeck. Willkommen zur 19. Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Der Glauben an die Auferstehung. Eine Unverschämtheit. So lautet mein heutiges Thema. Vielleicht haben sich manche von euch bei dem Titel gefragt, hä, meint er das wirklich? Ja, ich meine tatsächlich, dass der Auferstehungsglaube eine unerhörte Unverschämtheit ist. Seien wir doch mal ehrlich, also mit mir meine ich jetzt alle, die sich als Christen bezeichnen. An die leibliche Auferstehung Jesu zu glauben, ist heutzutage schon etwas schräg oder strange. Nach den Osterberichten der Evangelien betont Jesus selber gegenüber den staunenden Jüngern, dass er kein Gespenst sei. Schaut her, ihr könnt mich anfassen, ich esse sogar. In Vergangenheit und Gegenwart war diese sehr leibliche Erscheinung eines Totgesagten immer auch vielen Theologen eher peinlich. Die sagten dann, Jesus habe als Vision der Jünger weitergelebt und das Grab war eigentlich nicht leer, sondern voll. Und mit umständlichen und schwammigen Formulierungen redete man um den heißen Brei herum. Die ganze unglaubliche Geschichte sollte irgendwie abgemildert und bekömmlicher werden. Die Anstößigkeit sollte weg. Man wollte es sich leichter machen, nicht mehr ganz so schräg erscheinen mit dieser Zumutung für den aufgeklärten Verstand. Die Philosophin Hanna Barbara Gerl-Falkowitz schreibt in einem Artikel für die Tagespost vor Ostern: Es gibt weltweit so viele Religionen, aber außer dem Christentum spricht keine von der Auferstehung des Leibes. Alle anderen kennen höchstens die Unsterblichkeit der Seele. Es ist ein unglaublicher Mut des Christentums, von der Auferstehung des Leibes, ja des Fleisches, zu sprechen, weil wir beim Blick in die Gräber sehen können, dass die Leiber zu Staub zerfallen. Die Vorstellung von der Auferstehung fällt deswegen auch so schwer. Man fragt sich, wird denn Gott die Atome wieder zusammensetzen? Ja, die Christenheit hätte diese Kühnheit nie aufgebracht, wenn es nicht die Augenzeugenberichte in den Evangelien von der Auferstehung Jesu gäbe. Dass der Osterglauben eine Zumutung ist, für die sich einige schämen, hat auch Paulus erkannt, wenn er schreibt: Wir schämen uns der frohen Botschaft nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die glückselig macht alle, die ihr vertrauen. Gerl-Falkowitz sieht in der Botschaft von der leiblichen Auferstehung Jesu eine ungeheure Aufwertung des Leibes. Das mutet schon etwas komisch an, hat man dem Christentum doch immer eine tiefsitzende Leibfeindlichkeit vorgeworfen. Da ist in der Geschichte des Christentums schlicht etwas schief gelaufen. Diese Leibfeindlichkeit kommt aus dem griechischen Denken, das die christliche Theologie stark überformt hat. Danach muss die Seele vom minderwertigen und vergänglichen Leib befreit werden. Demgegenüber gibt es im alten jüdisch-biblischen Denken keine Trennung von Seele und Leib. Der Leib ist immer der beseelte Mensch. Der Theologe Gerhard Lofink stellt fest, die Erzählungen von den Begegnungen mit dem Auferstandenen enthalten allesamt Züge einer drastischen, ja geradezu bestürzenden Körperlichkeit Jesu. Das ist für uns heutige befremdend. Wir können sie aber als einen Versuch sehen, der Erfahrung gerecht zu werden, die die Osterzeugen mit der Leiblichkeit des Auferstandenen gemacht haben. Lofink kommt zu dem Schluss, das rigorose Festhalten an der Leiblichkeit des Auferstandenen rettete den christlichen Glauben von einem Grunddogma vieler Griechen, der damals bestimmten Kultur. Erlösung sei die Befreiung vom Leib und das Paradiesische sei die Körperlosigkeit. Nach der im biblisch-jüdischen Menschenbild verankerten Botschaft der Evangelien, schreibt Gerhard Lohfink, wird der ganze Mensch erlöst, nicht nur sein Geist, nicht nur eine blutleere Seele wird gerettet, sondern unsere ganze Lebensgeschichte mit ihren auch sinnlichen Erfahrungswelten, unser Fleisch und Blut, alles, was wir gewesen sind. Warum ist das so wichtig und essentiell für den christlichen Glauben? Wäre es nicht viel akzeptabler und vermittelbarer, davon zu sprechen, dass Jesus sozusagen als Geist auferstanden ist? Wofür steht unser Leib? Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Die Worte Leib und Leben haben im Deutschen die gleiche Wurzel. Der Leib steht also für das Leibhaftige, das wirkliche und spürbare Leben. Ich habe einen Körper als Objekt meines Denkens, aber ich bin mein Leib, der mir Identität gibt. Da wird deutlich, was der Unterschied zwischen Leib und Körper ist. Unser Leib steht für Beziehungsfähigkeit, Sinnlichkeit, Berührbarkeit. Mit ihm empfinden wir Schmerz, Lust, Leid und Genuss. Erfahrungen prägen sich nicht in erster Linie nur im Hirn ein, sondern auch besonders in unserem Leib. Es gibt ein Gedächtnis des Leibes. Der Leib weiß oft mehr als der Verstand. Der Leib speichert und drückt aus das Geliebte und das ungeliebte Leben, das bejahte und das abgelehnte Leben. Das leibliche Empfinden endet nicht an der Haut. Es umschließt auch die Ausstrahlung, die Aura des Menschen, das, was Beziehung stiftet und strahlt. Der auferstandene Leib Jesu bezeugt, dass er derselbe ist wie der am Kreuz Gestorbene. Daher sind die sichtbaren Wundmale so wichtig. Das Leiden Jesu ist nicht einfach weggewischt in einem perfekten Auferstehungsleib, sondern es ist immer noch sichtbar. Es gehört zur Identität des Auferstandenen. Erlösung ist genau dadurch möglich, dass der Auferstandene ein Mitleidender bleibt, ein Gezeichneter. Und doch ist sein Leib licht und leicht, nicht an Raum und Zeit gebunden. Es ist ein gewandelter Leib. Er scheint auch nicht gleich erkennbar. Etwas Verhülltes, nicht direkt Begreifbares haftet ihm an. Maria aus Magdala hält den Auferstandenen für den Gärtner. Erst als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, erkennt sie ihn. Fühlt sie seine unverwechselbare Präsenz, leuchtet das Verbundensein mit ihm auf. Und als zwei Jünger dem auferstandenen Jesus auf dem Weg nach Emmaus begegnen und er sie als Weggefährte begleitet, halten sie ihn für einen Fremden. Der Auferstandene ist also einerseits leiblich erfahrbar, jedoch gleichzeitig auch verfremdet mit einer Leiblichkeit, die erst an Zeichen und Gesten erkannt wird. Die beiden Jünger erkennen ihn schließlich daran, wie er bei der gemeinsamen Mahlzeit das Brot bricht, an einer Geste, die Erinnerung wach ruft, wo sie sagen, brannte nicht unser Herz? Diese Art der Leiblichkeit hat gleichzeitig eine Kontinuität, aber auch eine Diskontinuität, ein Paradox, ein Widerspruch, ein Geheimnis. Das kann man glauben oder man lässt es. Auserklären, wissen und begreifen lässt es sich nicht. All das ist schon rätselhaft oder schlicht eine Zumutung für unsere Ratio. Ostern nimmt uns in eine Bewegung, in ein wandelndes Geschehen hinein, das den Plausibilitäten unseres Denkens widerspricht oder es zumindest übersteigt. Es ist tatsächlich unerhört, was da geschah, und es ist schon sehr verwegen, das zu glauben. Und wisst ihr was? Ich Gönne mir diese Verwegenheit. Ich mute mir und anderen, die es hören wollen, diese Zumutung zu. Ich brauche diese Zumutung, damit ich in meinen Plausibilitäten nicht hängen bleibe und verrotte, damit ich mein Denken und Hoffen nicht verkürze auf das, was Menschen heute für möglich halten, damit ich nicht zynisch werde angesichts der Unfähigkeit des Menschen, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, damit ich mir nicht einreden lasse, die Welt wäre nicht mehr zu retten. Wer das Ostergeheimnis in sich trägt, weiß um die rettenden und heimholenden Kräfte, die den Horizont erleuchten. Die Erinnerung und Vergegenwärtigung des Ostergeschehens gibt uns die Verwegenheit, das Unmögliche für möglich zu halten. Es gibt uns die Unverschämtheit, das Undenkbare zu erträumen. Wir sind mit unserer Hoffnung nie am Ende, weil uns das österliche Licht die Zukunft weist.